Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beenden heute unseren dreiteiligen Gang durch den Epheserbrief. Heute möchte ich einen Überblick geben zu den Kapiteln 4 bis 6 des Epheserbriefes. Hier beschreibt Paulus nämlich die praktischen Folgen davon, wenn eine Gemeinde entsprechend des Planes Gottes handelt. Es geht hier um eine alltagstaugliche Gemeindekultur. Blicken wir zurück auf das, was wir in den ersten beiden Beiträgen zum Epheserbrief bereits besprochen haben. In Epheser 1 entwickelt Paulus den himmlischen Plan Gottes, den er mit der Gemeinde hat. Gott stellt sich eine Gemeinde mit einer weit geöffneten Tür vor. Jeder, der in diese Gemeinde kommt, wird von der bedingungslosen Liebe Gottes umarmt. Gottes Gnade spricht ihn großzügig frei von seiner Schuld. Ihm wird eine neue Identität geschenkt. Kind Gottes mit der Verheißung, das ewige Leben zu erben. Dann in Epheser 2 bis 3 wird deutlich, dass diese Gnade Gottes alles auf den Kopf stellt. Nichts bleibt, wie es ist, wenn der Himmel die Erde küsst. Das erkennt man an den Mauern, die fallen. Verlorene Sünder werden mit dem heiligen Gott im Himmel versöhnt. In der Gemeinde regiert eine Willkommenskultur für Menschen, die Versöhnung mit Gott, mit ihren Mitmenschen und mit sich selbst suchen. Je näher sie sich am Kreuz Christi aufhalten, desto näher rücken sie zusammen. Mauern zwischen Kulturgruppen fallen, denn im Volk Gottes ist Christus unser Friede. Und je deutlicher wir Christus mit unseren Herzensaugen sehen, übernehmen wir seine Werte. Wir bitten ihn in unserem Denken, in unserer Motivation, in unseren Entscheidungen und in unserem alltäglichen Handeln zu regieren. Das klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein, nicht wahr? Vielleicht kann man das mit dem Profil einer Person in den sozialen Medien oder mit dem Lebenslauf vergleichen. Da zeigt man sich meistens von der idealen Seite. Sowohl was das Aussehen, die Lebensphilosophie, die Werte, die Ziele, die Tugenden und Leistungen betrifft. Bestimmt sind wir uns dessen bewusst, dass es sich dabei um Ziele handelt, die wir anstreben, aber nicht immer eins zu eins umsetzen, so wie wir es uns wünschen. Wir sind auf dem Weg. An vielen Gewohnheiten oder Charakterzügen muss noch herumgeschliffen werden. Aber gerade deswegen ist es wichtig, genau zu definieren, in welche Richtung wir uns verändern wollen oder in welche Richtung wir wachsen wollen. In Bezug auf unsere Wachstumsschritte in der Nachfolge Jesu beschreibt es Albert Frey so treffend in dem Lied, wenn er singt: Jeden Tag ein Stückchen sterben, loszulassen, was mich hält. Vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Jesus, nimm zu in meinem Leben. Jesus, mein Herz will ich dir geben. Du sollst wachsen und ich muss kleiner werden. Jesus, nimm du in mir zu. Ja, genau so ist es. Vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Das beschreibt auch Paulus im zweiten Teil seines Briefes ab Kapitel 4. Hier nennt er konkrete Merkmale einer alltagstauglichen Gemeindekultur. Er spricht davon, wie eine Gemeinde mitten in einer Welt, die Gott nicht kennt, Christus verkörpert, als Leib Christi. Paulus nennt in den letzten drei Kapiteln des Epheserbriefes viele Beispiele und Einzelheiten dieser alltagstauglichen Gemeindekultur. Meiner Ansicht nach kann man sie in vier großen Themen besprechen, die ich nun entwickeln will. Erstens betont Paulus, lebt die Gemeinde die Einheit in Vielfalt aus. In unserer Identität als Kinder Gottes und in unserem Auftrag will der Geist Gottes uns Einheit schenken. So betont es Paulus in Epheser 4, 3 bis 6. Hier erwähnt er 7 Merkmale dieser geistlichen Einheit. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Hoffnung, ein Gott. Christliche Einheit ist aber nicht Gleichschaltung, sondern Vielfalt. Anders gesagt, wir sind zwar in der Gemeinde unzertrennlich miteinander verbunden, wir werden alle auf dem gleichen Weg gerettet, aus Gnade und durch das, was Christus für uns vollbracht hat. Und doch dürfen wir eigenständig sein. Und gerade in unserer Eigenständigkeit und Individualität die Gemeinschaft bereichern und von anderen ergänzt werden. Das bringt Paulus so schön in Epheser 4, Vers 7 auf den Punkt, wenn er sagt, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Die Gnade beschenkt uns Menschen also vielfältig. Somit können wir auch sagen, die Originalität ist ein Ausdruck der vielfältigen Gnade Gottes. Originalität kann natürlich missbraucht werden, wenn ein Mensch seine Einmaligkeit absolut setzt und alles nach seinen Vorstellungen laufen muss. Das nennt man Narzissmus. In Epheser 4 kommt Paulus auch auf unterschiedliche Leitungsprofile in der Gemeinde zu sprechen. Er spricht von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern und sagt von ihnen, dass sie gerade in ihrem unterschiedlichen Profil einen gemeinsamen Auftrag haben. Sie sollen die Christen für ihren Dienst zurüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Epheser 4, Vers 12. Ob ein Mensch verstanden hat, dass seine Gaben ein Gnadengeschenk sind, erkennt man also an seiner Hingabe für den Aufbau der Gemeinde Jesu. Darf ich dich heute also fragen, wie du dein Profil, deine Gaben und Fähigkeiten konkret einsetzt, um deine Gemeinde stark zu machen? Wenn du das genau wissen willst, kannst du ja mal in deinem Hauskreis, Mitarbeiterteam oder in deiner Freundesgruppe den Vorschlag machen, dass jeder dem anderen ein ehrliches Feedback geben kann. Zum Beispiel so: Ich erkenne an folgenden Beispielen, dass du unsere Gemeinde mit deinem Profil, mit deinen Gaben segnest. Oder ich kann mir vorstellen, dass du folgende Eigenschaften oder Gaben noch gezielter einsetzen könntest, um für unsere Gemeinde zum Segen zu sein. Wir kommen zu einem zweiten Merkmal einer alltagstauglichen Gemeindekultur. Es geht um die Standhaftigkeit in einer Kultur der Gottesferne. Die Kultur der Gottesferne wird von Paulus in Kapitel 4 und 5 mit vielen Beispielen beschrieben. Ich nenne einige Merkmale dieser Kultur der Gottesferne. Keine persönliche Beziehung mit Gott, harte, gleichgültige Herzen, abgestumpftes Gewissen, sündige Leidenschaft, zum Beispiel sexuelle Zügellosigkeit oder Habgier, Unehrlichkeit, Unversöhnlichkeit, Diebstahl, Bitterkeit, Jähzorn, Wut und so weiter. In dieser Kultur der Gottesferne leben die Nachfolger mit einer erneuerten Identität, die zum Ausdruck bringt, dass sie sich an den Werten der Himmelskultur orientieren. Davon spricht Paulus ebenfalls in den Kapiteln 4 und 5. Ich greife einige Beispiele heraus. Nachfolger Jesu haben eine neue Identität. Sie sind geliebte Kinder Gottes, orientieren sich am Charakter ihres himmlischen Vaters. Sie legen alte Gewohnheiten immer wieder bewusst ab, damit das Leben, das der Geist Gottes in ihnen erweckt, sich ungehindert entwickeln kann. Sie handeln in freiwilliger Opferbereitschaft, weil sie sich als überreich beschenkt ansehen. Sie prüfen, was Gott gefällt, um entsprechend zu handeln. Sie erkennen ihre Abhängigkeit vom Wirken des Heiligen Geistes und lassen sich von ihm erfüllen. Sie pflegen und vertiefen ihre Beziehung mit Gott durch Lobpreis. Eine sehr wichtige Aussage zur geistlichen Standhaftigkeit sind auch die Worte, die Paulus zur geistlichen Kampfführung entwickelt in Kapitel 6, 10 bis 20. Diese Verse können wir jetzt nicht im Einzelnen auslegen. Aber hier beschreibt Paulus die Kriegsführung der Friedensstifter. Das klingt nach einem Widerspruch. Aber Paulus erklärt sich ja deutlich, wenn er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Epheser 6, Vers 20. Die neue Welt Gottes wird unter großem Widerstand geboren, mit schweren Geburtswehen. Der Geburtsvorgang ist eingeleitet, seit Christus durch seine Auferstehung der Sünde und dem Tod die Macht genommen hat. Die Schlacht ist bereits gewonnen, aber der Feind Gottes will den Sieg noch nicht anerkennen. Und er ist sehr raffiniert, wenn es darum geht, die Jünger Jesu zu verunsichern oder einzuschüchtern. Auffallend ist, dass die Waffenrüstung Gottes damit zu tun hat, unsere geistliche Identität zu stärken. Die geistliche Identität eines Jüngers wird hier mit folgenden Worten bezeichnet: Wahrheit, Gerechtigkeit, Evangelium des Friedens, Glauben, Heilsgewissheit und Wort Gottes. Und durch das Gebet stärken wir uns in dieser Identität. Paulus fordert uns auf, in allen Umständen und zu allen Zeiten zu beten. Wir werden eingeladen, im Heiligen Geist zu beten, also unter seiner Anleitung. Unser Gebet soll anhaltend sein und wir sollen dabei an alle Jünger Jesu denken, vor allem aber an die, die das Evangelium von Christus öffentlich verkündigen. Darf ich dich heute fragen, wie es um deine Gebetshaltung und Gebetspraxis steht? Mal abgesehen von unseren Bitten, die wir Gott gerne vortragen, wie stärkt dich das Gebet in deiner Identität als Jünger und Jüngerin Jesu? Und wie steht es bei dir mit dem Hören auf das, was Gott dir während des Betens sagen will? Drittens, gehören zu einer alltagstauglichen Gemeindekultur unsere alltäglichen Beziehungen, die ebenfalls im himmlischen Plan Gottes vorgesehen sind. In Epheser 5, 21 bis 22 beschreibt Paulus das himmlische Paradigma für eine eheliche Beziehung. Ehe bedeutet, so sagt Paulus, dass zwei einmalige Menschen in einem Bund miteinander leben. Er gibt dazu in Kapitel 5, 21 eine allgemeine Überschrift. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Man könnte auch sagen, handelt aus der selbstlosen, sich verschenkenden Liebe, wie ihr sie in Christus erfahrt. Paulus erinnert die verheirateten Gemeindemitglieder daran, dass Christus sich in Liebe für die Gemeinde aufgeopfert hat, bis zum Tod. Christus wirbt um seine Braut, weil er in ihr einen ewigen Wert sieht. Und die Gemeinde antwortet auf diese werbende, einladende und opferbereite Liebe mit vertrauensvoller Hingabe. Opferbereitschaft und Hingabe werden so von Paulus zum Paradigma für eine christliche Ehe. Beides sind Ausdrucksformen der Liebe und beide kommen aus freiwilliger Überzeugung, also nicht als Forderung des einen Partners an den anderen. Christus hat sich aus freier Liebe entschieden, Mensch zu werden, um uns zu erlösen. Und in der Gemeinde sind nur Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, die sich freiwillig und in Überzeugung dafür entschieden haben. Christliche Seelsorger sagen uns, dass es wohl nicht zufällig ist, dass hier von zwei Ausdrucksformen der ehelichen Liebe die Rede ist. Die Liebessprache des Mannes, die von der Frau sehr dankbar angenommen wird, ist die radikale Opferbereitschaft. Dadurch empfindet die Frau tiefste Wertschätzung. Und der Mann empfindet tiefe Liebe, wenn seine Frau ihn in Hingabe und mit Anerkennung unterstützt. Durch diese respektvolle Behandlung blüht er in seinem Wertgefühl auf. Nichts ist für eine Frau verletzender als die Erfahrung, dass sie für ihren Mann nicht mehr die Nummer eins ist. Und nichts verunsichert einen Mann mehr als eine Frau, die nur an ihm herumnörgelt und mit Verachtung auf ihn herabsieht. Daher zeigt uns Paulus das Paradigma in Epheser 5, das Paradigma einer Bundesbeziehung, in der Opferbereitschaft und Hingabe in Überzeugung und Liebe gelebt werden. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten, heißt das ganz konkret in Epheser 5, Vers 33. Darf ich uns, die wir verheiratet sind, heute zwei praktische Fragen stellen? Wie kannst du, lieber Ehemann, deiner Frau in dieser kommenden Woche zeigen, dass du aus Liebe zu ihr gerne bereit bist, deine Vorlieben, deine Interessen selbstlos aufzuopfern, weil deine Frau für dich die konkurrenzlose Nummer eins ist? Und was willst du, liebe Ehefrau, in der kommenden Woche tun, um deine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und deinen Mann für das zu ehren, was er ist und tut? Wir kommen zum vierten Thema einer alltagstauglichen Gemeindekultur. Es geht um die Beziehungen, in denen eine Autoritätsperson den anderen übergeordnet ist. Das trifft auf Eltern zu, die ihre Kinder erziehen, und auf Arbeitgeber, die Arbeitnehmer anstellen. Paulus beschreibt diese Beziehungen in Epheser 6, 1 bis 9. In beiden Fällen warnt Paulus diejenigen, die in der Autoritätsposition sind, ausdrücklich vor Machtmissbrauch. Machtmissbrauch widerspricht ja im Prinzip der Liebe. Und er fordert diejenigen, die einer Autorität zugeordnet sind, auf, sich aus eigener Überzeugung zu unterordnen, um ein Zeugnis für Christus zu sein. Denn Jesus hat sich auch aus Überzeugung zum Diener für alle gemacht und sein Leben für andere aufgeopfert. Respekt und gegenseitige Wertschätzung sind also hier die grundlegenden Werte einer alltagstauglichen Gemeindekultur. Im Fall der Kinder nennt Paulus Gehorsam und Wertschätzung den Eltern gegenüber. Im Fall der Eltern spricht er von verantwortlicher Versorgung, Erziehung und Ermahnung. Im Fall der Arbeitnehmer werden in den Versen 5 bis 8 folgende Ausdrucksformen ihrer respektvollen Unterordnung angesprochen: gehorsame Befolgung der Anweisungen, Ehrlichkeit, Transparenz und positive Arbeitsmoral. Im Fall der Arbeitgeber wird betont, dass sie ihre Angestellten gut behandeln sollen, sie auf keinen Fall ausbeuten dürfen und immer daran denken sollen, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. So hat Paulus also beschrieben, wie der große Plan Gottes, den er in den ersten Kapiteln seines Briefes entwickelt hat, zu einer alltagstauglichen Gemeindekultur wird. Und Gott segne dieses Wort und diese Gedanken im persönlichen Nachdenken und möge uns helfen, als seine Zeugen und Diener in dieser Welt zu leben. Wir beten. Herr, nun danken wir dir, dass du uns in diesem Gang durch den Epheserbrief neu gezeigt hast, wie groß deine Vision für diese Welt ist. Dass wir als Gemeinde eine offene Tür sein dürfen, damit Menschen in den Himmel kommen. Dass wir aber auch schon jetzt in einer gebrochenen Welt so leben können, dass deine Himmelskultur sichtbar wird. Herr, gib uns Demut, gib uns die Bereitschaft, uns jeden Tag in das zu verändern, was du mit unserem Leben vorhast. Gib, dass wir das ablegen, was dich nicht ehrt, und dass wir das wachsen lassen in uns, was dein Geist in uns bewirkt. Segne uns im Namen Jesu. Amen.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.